Jan!
Hi, hi!
So, jetzt haben wir wieder die alte Konstellation, nachdem wir das letzte Mal leider Bex nicht in der Runde hatten. Ja, ich hoffe, euch geht's gut.
Und freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und ich muss sagen, die letzte Folge war wieder so ein richtig schönes Schmankerl. Auch mal das von der zweiten Person oder dritte Person besser gesagt, das sich anzuhören. Aber auch schön, meine Freunde wieder von früher wieder zu hören.
Ja, es war schade, dass sich das einem so nicht ergeben hätte. Du hättest ja auch gut in die Runde reingepasst, aber das war halt genauso der Punkt, wo wir gerade gesprochen hatten. Wäre mal interessant, wie du das so quasi wahrgenommen hast. Ist dir vielleicht was aufgefallen von der Art und Weise?
Also es war auf jeden Fall richtig chaotisch.
Wir hatten auch kein Thema.
Ja, und tatsächlich, ich hatte das Gefühl, dass die Jungs so ein bisschen ängstlich waren.
Oder
so ein bisschen,
ja.
Ja, genau, so ein bisschen ängstlich oder zurückhaltend. Und jeder hat dann nacheinander dann schon seinen Senf dazu gegeben. Es war schon witzig. Ne? Aber ich glaube, nach zwei, drei Folgen, ähnlich wie bei uns, würde das auch ein witziges Potpourri geben.
Genau. Und die hatten ja auch alle gesagt, dass die durchaus Interesse hätten, langfristig auch mal bei so ein paar Gast-Podcasts mit dabei zu sein. Wir haben das Gute, ja, wir können ja auch Telefonate annehmen, haben wir ja schon auch ja einen Podcast mitgemacht. Und Jungs, falls ihr das hören solltet, lasst euch gerne mal ein Thema einfallen. Wie gesagt, wir sind ja bald so gesehen mit der Grundintention dieses Podcasts mehr oder weniger ja am Ende, hätten aber durchaus Lust, das weiterzuführen. Heißt, wenn ihr noch Ideen habt, schreibt uns nochmal an und dann schauen wir nochmal, dass wir euch auch nochmal dazu holen, weil hat Bock gemacht. Also ich als Teilnehmer muss es sagen, ich habe es mir auch nochmal angehört und fand es auch echt spannend. Und du hast ja auch gesagt, als Zuhörer war es.
Total. Und es entspricht ja der Natur des Freunde-Podcasts, ne? Dass ja. Man sich da zusammensetzt, Ideen hat, nochmal da drüber spricht und auch vielleicht Sachen so verarbeitet und für gewisse Inhalte nochmal wieder darstellt, die für den einen oder anderen in seinem zukünftigen Medizinerleben ja interessant sein könnten, weil es ja durchaus sehr verschiedene Wege waren, die Jungs da gegangen sind. Ne?
Das definitiv. Also das muss man halt auch sagen. Wir haben eigentlich aus unserer Gruppe keinen.
Saphiris, der hätte gefehlt, aber.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meinte mehr, wir haben alle unterschiedliche Facharztrichtungen.
Das stimmt.
Es gibt keine doppelte.
Ja,
ich bin der Einzige, der verschiedene Berührungspunkte mit anderen hatte. Ich war in der Inneren und in der Unfallchirurgie, sowie die beiden Simons.
Also du hast uns alle berührt.
Genau. Aber ansonsten haben wir den HNOler, den Neurologen, den Chirurgen, den Internisten und den Allgemeinmediziner.
Also gut für eine Poliklinik, ne?
Ja, das, also ich wollte gerade sagen, wir können direkt gut aufbauen.
Ein überregionales MVZ.
Ist aufgeschriebenes, deklariertes Ziel. Kommen wir zum Thema für heute. Und zwar haben wir jetzt ja das Studium soweit abgearbeitet und tatsächlich kommt jetzt so der Punkt, dass alles andere war bis jetzt so eine Art Prequel. Das ist jetzt eigentlich der Grund, worauf wir hingearbeitet haben, warum ich diesen Podcast starten wollte. Und zwar Studium versus Arbeit. Was hat das Studium eingebracht für die Arbeit und wie ist es überhaupt dann wirklich als Arzt? Wie ist es als Assistenzarzt? Wie ist es Freizeitgestaltung vor Studium, also im Studium, nach dem Studium und die verschiedenen Erfahrungen? Weil da ist es halt so, da ich eigentlich ganz wenige Leute nur kenne, die sich wirklich seit Studienbeginn kennen und dann in der gleichen Arbeit sind, auch die gleichen Erfahrungen gemacht haben, sondern da macht jeder ab dem Punkt spätestens eigentlich 99% der Leute aus jeder Clique unterschiedliche Erfahrungen, wenn man in unterschiedlichen Bereichen landet.
Und das Interessante ja, es gibt keinen Standard.
Ne? Ja.
Es gibt für alles keinen Standard. Das ist nicht wie in der Schule. Man wird vorangeleitet. Und das ist, glaube ich, auch der Bedarf, der unseren Podcast ja auch legitimiert, sowas zu machen. Um zu wissen, was sind so die Pitfalls, was ist, worauf sollte ich achten, was könnten Schwierigkeiten sein, die mich in meinem weiteren Leben dann antreffen und was, wie du schon ja angedeutet hast, was für ein Typus Mensch muss man dafür sein, um diese Form von Arbeit zu machen. Wobei ich auch wiederum sagen muss, es gibt nicht den Typus, weil die Arbeit an sich, die kann ja sehr verschieden sein, die man macht.
Absolut.
Ne? Also vom Pathologen, der nie das Tageslicht sieht, oder der
so wie der Radiologe auch.
Oder der Radiologe, ne, die letztendlich viel, also wenig am Patienten arbeiten, bis über halt jemand, der wie du als Hausarzt sehr persönlich in Kontakt mit den Menschen hat. Ne? Das sind ja durchaus ganz große Bandbreiten und auch ja, rechtfertigt auch ein ganz anderes Arbeiten.
Absolut. Also da finde ich es auch sehr schön zusammengefasst, weil ich habe auch mit den drei Richtungen, in denen ich gearbeitet habe, jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich als Hausarzt habe ich so viel Patientenkontakt wie noch nie zuvor, weil meine Arbeit ist bedingt durch den Patientenkontakt. Als Internist, das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast ja mit den Jungs auch schon so ein bisschen angerissen, ist es ja so, du machst halt Stationsarbeit und da geht halt viel über die Schwestern eigentlich. Du machst die Kurvenvisite und machst halt mehr Denkaufgaben im Hintergrund, bist aber weniger am Patienten, außer du bist in der Ambulanz. Da kommt das so ein bisschen dem nahe, wie es als Hausarzt ist. Aber da sind auch die Patientenfälle ja nur punktuell. Das heißt, du hast eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde mit dem Patienten in der Ambulanz zu tun. Dann geht der auf Station und dann war es das erstmal. Dann kommt der nächste. Und als Hausarzt bleibst du ja begleitend dran. Und deswegen, klar, unterscheidet sich auch die Art und Weise der Belastung in der Assistenzzeit komplett unterschiedlich.
Absolut.
Steigen wir doch mal direkt mal ein. Und zwar haben wir uns eine Notiz gemacht: erste Woche, erster Monat, erstes Jahr. Und ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der mir das damals gedroppt hatte. Und ich finde, das ist ein schöner Aufhänger, wo wir jetzt auch ein bisschen uns langhangeln können. Erste Woche, sagt der Olli, ist so, da gibt's eigentlich kaum jemanden, der sich da nicht denkt, ach du Scheiße, worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Du siehst den Wald vor lauter Baum nicht mehr, du siehst nur zig Sachen, auf die du achten musst. Und du hast einfach das Gefühl, du bist der Sache einfach nicht gewachsen. Nach einem Monat hat man dann so das Gefühl, die eigene Station zumindest so ein bisschen zu überblicken, dass du halt weißt, wie so die Abläufe sind. Du bist aber immer noch gerade vor den ersten Diensten und so noch mega gestresst und das ist immer noch so ein Punkt, wo du denkst, ach fuck. Und nach einem Jahr hat man dann so ein Plateau erreicht, wo man eigentlich in seiner Klinik, in seinem Umfang, in seiner Blase, in der man sich da befindet, eigentlich insofern gut zurechtkommt. Du weißt zwar noch nicht alles, aber du weißt, wenn du fragen musst, wenn es drauf ankommt. Und mit dieser Strickleiter vorausgesetzt, können wir jetzt mal so ein bisschen unsere Erfahrungen widerspiegeln, wie es bei uns war. Wie war denn deine erste Woche?
Tatsächlich, man muss darüber mal nachdenken, wie das ist, als Student zu leben. Als Student hast du viel Zeit, die du für dich autonom sozusagen bestimmen kannst. Du kannst gucken, ob du zur Vorlesung gehst. Du kannst theoretisch immer mittags aufstehen und auch dann abends was machen, wenn du willst. Du kannst, ja, wenn das natürlich dein Lernpensum auch hinbekommst mit dem Lernpensum. Und ja, du hast da jetzt nicht so die Ordnung drin, wie wenn du arbeiten gehst. Das ist ein ganz anderes Leben, ne? Wie das jeder kennt, wenn er zur Arbeit geht. Man kann da nicht abends durchmachen, weil man hat ein Verantwortungsgefühl. Mhm. Man möchte nicht total mit dem Kater bei der Arbeit aufschlagen, weil sich das massiv auf die Arbeit auswirkt.
Ja. Ne?
Und das sind
gerade anfangs.
Ja, und das fühlt sich auch fort. Ne? Also es ist jetzt so nicht, dass auch in der Zeit jetzt, wo ich sagen muss, auch wenn die Arbeit jetzt alltäglicher für mich geworden ist, heißt das nicht, dass ich jetzt mich an dem Abend davor zuknülle, zusaufe und dann einfach da ganz entspannt dann zur Arbeit gehe, weil ich dann, wenn ich dann weiß, dass ich am nächsten Tag 8 Stunden an einem Tumor operiere oder wenn wir es betreiben wollen oder halt ganz viele Punkte habe und allein dieses Verantwortungsgefühl erlaubt dir das nicht, sowas zu machen. Das ist, was so diese organisatorische im Alltag angeht, was das Finanzielle anging. Ich habe ja letztendlich vorher so gesehen an einer Ledersohle gekaut, ja, und jetzt waren mir natürlich so finanziell mehr Freiheiten gegeben, so dass ich natürlich da weniger Probleme hatte. Das ist jetzt nicht die Welt, aber man kann sehr gut als auch Berufsanfänger als Arzt arbeiten, muss ich sagen. Ne?
Da gebe ich dir vollkommen recht. Meine Frage zielte mehr darauf hin ab, wie war deine erste Erfahrung in der ersten Woche? Also die erste Woche als...
darauf hinaus, weil letztendlich in der ersten Woche war es ja so, dass ich noch die Studenten Verhältnisse hatte. Mhm. Und ich erstmal froh war, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und ich hatte da tatsächlich irgendwie, war ich mehr mit Umzug und mit ja, so organisatorischen Sachen beschäftigt, als dass ich jetzt angefangen habe, mich groß mit medizinischen Themen zu beschäftigen. Und da ging es dann auch einfach darum, zu wissen, okay, ich brauche jetzt erstmal 10 Nummern. Ich habe ja, wir hatten nicht direkt mit Diensten angefangen.
Warst du auf Stationen zuerst die erste Woche oder bist du mitgelaufen?
Nö, das war nur der erste Tag, war so ein bisschen mitlaufen, danach direkt Ambulanz.
Und Ambulanz direkt, gar nicht mehr Stationen?
Beides. So, da gab es jetzt nicht so Es gibt eine Art Ordnung, aber die wurde bei mir ausgelassen, dort, wo man halt ein Arschloch gebraucht hat, da hat man das Arschloch eingesetzt. Ne? Und da war es halt so, dass ich das der Lückenfüller war, würde ich sagen. Und dementsprechend war ich dann überall planlos, ne, wo ich eingeteilt worden ist. Es war bei mir ein bisschen, also um es kurz zu fassen, war chaotisch, ne, sowohl als auch, also privat, sowohl als auch beruflich, weil beruflich es da keine richtige Einarbeitung gab, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass dann jetzt ein Arzt mich an die Hand nimmt, also im Händchen halt durch die Klinik läuft und sagt, das ist ein Patient und du bist der Arzt und jetzt musst du dem in den Hals schauen, sondern es ging so, ja, hier ist der Patient, das ist die Akte. Viel Spaß. So, und dieses, das ist, und das zog sich ja so also die ganze erste Zeit bei mir. Das war so letztendlich die Haltung in der Klinik oder die Tradition. Es gibt ja in jeder Klinik so eine Tradition, wie ein Arzt herangeführt wird, ins Wasser springen, ins kalte Wasser. Und letztendlich halte ich davon, ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass es die ideale Form der Ausbildung ist. Aber da muss man ja auch an die Verfügbarkeit von Ärzten denken. Wenn du als Berufsanfänger eine Stelle ausfüllst, dann kannst du davon ausgehen, dass der Chef vielleicht auch mal sich lieber einen fortgebildeten, also sagen wir mal einen Facharzt nehmen würde und die ausfüllen würde, aber die nicht bekommen hat. Und deswegen nimmt er dann halt mal einen Berufsanfänger. Das heißt dann wiederum, ergo kannst du davon ausgehen.
Der weiß auch, dass da vielleicht nicht alles zu 100%
ja, oder ne, du weißt, dass einfach das Haus Leute braucht. Ne? Ja. Ne, gerade auch in einer kleineren Abteilung, weil es tatsächlich in der HNO etwas schwieriger ist, als Berufsanfänger eine Stelle zu bekommen. Und ich für mein Dafürtun war relativ froh, überhaupt eine Stelle zu haben. Das war erstmal so der Punkt. Ich hatte die Stelle und war glücklich darüber, aber es war reinstes Chaos, so die erste Woche. Wie war bei dir die erste Woche?
Eigentlich sollte man meinen, so wie das Haus intern war, strukturiert, aber ich bin ja, wäre nicht Olli, wenn nicht bei mir immer irgendwas dazwischen funkt. Also es war so, dass das tatsächlich die erste Woche, die ersten zwei Wochen Einarbeitungen sind. Heißt, du wurdest einem anderen erfahrenen Assistenten zugewiesen und der hat mit dir die ersten zwei Wochen zusammen Station gemacht. Also rein Station, nur Ambulanz, da musstest du schon weiter erfahren für sein, bevor du da hingekommen bist. Aber das waren erstmal zwei Wochen rein Station. Wir gehen aber jetzt erstmal auf die erste Woche ein, wo du Visite gemacht hast und du halt einfach mit dem anderen Assistenten zusammen die Kurvenvisite gemacht hast, die Briefe geschrieben hast und du wurdest da so rangeführt. Bei mir war es natürlich so, dass aufgrund von akuten Ausfällen bei uns meine Einarbeitung quasi flach gefallen ist.
Story und, of my life.
Erster Tag, es hieß ja, in der Morgenbesprechung noch ja, nee, erster Tag war noch mit einer anderen Assistentin. Dann war aber der andere Arzt, der mit mir auf Station, also waren immer zwei Ärzte pro Station, ist halt krank geworden und dann waren irgendwie eine Rotation, weil das eine konnte nur da besetzt werden, sodass ich dann quasi ab Tag zwei erstmal alleine Visite machen muss und alles drum dran. Und das war aber für mich gar nicht so schlimm, weil A war immer noch trotzdem ein anderer Arzt mit dabei und ich hatte das Glück, dass in meinem PJ, in der zweiten Rotation in der Inneren, die mich relativ damals schon echt viel haben machen lassen, weil die ja wussten, dass ich eigentlich auch schon fertig gewesen wäre, sodass Kurvenführung und Visitenführung und so jetzt für mich nicht so dramatisch war. Und da bin ich aber relativ behutsam angeführt worden. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn du dann das erste Mal vor dieser Kurve sitzt und da sind 24 Patienten drin, für die du verantwortlich bist, und du die ganzen Medikamente übergucken musst, was interagiert mit was. Und dann hatte ich zum Beispiel auch einmal einen Krea übersehen von war jetzt nicht viel, war vielleicht 1,5. Vor einer Choro, wo die Kontrastmittel bekommen, wo die Niere halt in Ordnung sein muss, wo dich dann der Oberarzt anruft und der erstmal einen Einlauf macht, warum ich nicht auf das Kreal geachtet habe, und dass die Choro jetzt abgesagt werden muss und so, und dann guckst halt drüber und...
Also kurz Choro heißt Koronarangiografie, das ist eine
ein Herzkatheter, genau.
Untersuchung des Herzens. Ja.
Danke, genau. Vergessen noch zu erklären. Das ist immer auch noch so ein Ding, man vergisst nach einer Zeit so ein bisschen bestimmte Sachen zu erklären, weil das immer so im Alltag drin ist.
Voll.
Jedenfalls war das dann auch so ein Punkt, wo ich dann irgendwann so dachte, nach ersten 4-5 Tagen, wo ich mir dachte, ach du Scheiße. Also dass es viel ist, hatte ich mir schon immer gedacht, aber anfangs fühlt man sich so ein bisschen straucheln. Das Gute ist, ich hatte halt richtig Glück, das Kollegium in dem Haus, wo ich zuerst gearbeitet hatte, war halt einfach Bombe. Ich sage immer, wir waren die beste Leidensgemeinschaft der Welt. Also das muss man halt schon sagen, top Leute, und die haben einen immer unterstützt. Und deswegen ging es halt auch echt easy. Es war zwar schon auch überfordernend, aber die erste Woche, aber ich glaube, das ist nicht nur in der Medizin so. Ich denke, überall, wo du anfängst nach einem Studium, wo man einfach nur Theorie durchgeballert hat und du auf einmal in die Praxis geworfen wirst, ist es überall so, dass die erste Woche immer erschreckend ist.
Und wie war das so, ich hatte ja auch bei ökonomisch für dich, mit Umzug und auch so organisatorisch, ökonomisch organisatorisch?
Also, da ich erstmal dann aus Dresden zurückgezogen bin und ich dann mit Irina zusammen erstmal ein Jahr bei meinen Eltern gewohnt habe, war das erstmal Umzug, wir waren dann schon quasi bei meinen Eltern erstmal wohnt, weil wir noch nicht wussten, wo wir dann...
Hat dazu genug sehen. Zeit gehabt noch,
genau. Also da war halt
klimatisieren und
das
so.
Das war genau alles voll, ja. Und also finanziell, Gehalt wurde bei uns immer erst Ende des Monats ausgeschrieben, das heißt in der ersten Woche war noch gar kein Gehalt da, das heißt da war halt noch Students Life pur plus Arbeiten wie ein großer, also das war so richtig schlechteste aus beiden Welten, aber ja, sagen wir mal so, es war... die Aussicht auf ein volles Gehalt zu bekommen, war schon anders als jetzt auf dieses Studentenhäppchen, was man im PJ bekommen hat mit diesen 400 Euro.
Dieser erste Brief oder diese erste schwarze Nummer, die dann auf dem Konto.
Ich habe mir davon ein Teleskop gekauft.
Ja, das auf jeden Fall, da muss man. Ja, ein Kollege von mir, der hat sich eine Rolex geholt.
Ach krass, was für ein Gehalt hat er gehabt, Alter?
Er hat einen Teil von dem Gehalt genommen und daraus eine Rolex gemacht.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, aber der hat sich immer ganz tolle Geschenke gemacht zu irgendwas. Das war ganz witzig. Ja. Ja, aber nicht das, was ein Arzt eigentlich so...
Ich habe tatsächlich das teuerste Stethoskop von Littmann mir geholt, was ich schon im Studium immer geil fand, das war auch immerhin 600 Euro, die ich dafür gelatzt habe.
Also 600 Euro?
Ja, die sind nicht günstig, die Cardiology Masters. Die sind schon, aber du hörst echt, also das ist...
Ist da ein Röntgengerät dabei, oder?
Ja, ich meine, ich kann es echt nicht anders beschreiben, wenn du wirklich den Unterschied mal von einem normalen Stethoskop in dem hörst, auf einmal verstehst du, warum Leute sagen, man hört die Färbung des Tons. Also das hört sich echt, also du hörst einen ganz klaren Unterschied. Du kannst sogar... Das konnte ich jetzt nicht, aber eine Kollegin hatte gesagt, dass sie damit, und das konnte sie auch tatsächlich beweisen, einen Linkschenkelblock hören konnte. Also die konnte hören, dass dadurch halt, wenn beide Herzen nicht, kann man nicht synchron schlagen, kannst du das damit hören, weil das so präzise ist in der russischen Weiterleitung. Gut, dann haben wir die erste Woche durch, kommen wir zum ersten Monat. Wie war für dich so die Akklimatisierung nach einem Monat in der Klinik?
Ja, wie gesagt, also ich hatte dann, sagen wir mal, einen großen Teil des Umzuges war ich dann schon durch. Ich hatte ja auch nicht so viele Sachen. Und letztendlich muss ich so organisatorisch hatte ich alles dann auch so diese ganzen Formalien erledigt. Und ja, mit der Arbeit, man hat das Haus jetzt kennengelernt, kennt die Wege, hat schon jetzt so ein paar Nummern gespeichert auf dem Handy. Und, aber trotzdem ist man noch total grün in den Ohren, hat noch keine Orientierung. Aber es war dann so, dass man dann die ersten Momente hatte, wo man sich dann gewundert hat. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal auf Station war, da dachte ich mir, okay, dann mache ich mal Visite. Die Schwestern hatten so ein bisschen Ahnung, ich keine. Ja. Und dann ging die Visite los, dann habe ich die Visite gemacht. Und ja, und dann am Ende dachte ich mir, hey, Station ist doch kein Problem, ist doch voll einfach. Ja, aber bis ich dann gemerkt habe, und dann erstmal nicht wusste, ich wusste nicht, was muss ich machen? Ne, was ist jetzt die nächste Aufgabe? Also die Schritte, dann ist mir am Nachmittag halt aufgefallen, ah ja, ich muss noch Briefe schreiben. Die Patienten müssen ja auch irgendwie nach Hause. Und die Anordnungen müssen realisiert werden und die alles, was man so gequatscht hat, und man will ja ganz viel bei der Visite für den Patienten machen.
Das ist ja eigentlich
machen.
Eine To-Do-Liste, die ja irgendwie erstellt wird während der Visite.
Ja, ja, gut. Ne? Und wie gesagt, ich hatte, sagen wir mal, eine sehr rudimentäre Einführung. Deswegen war für mich das mal so einfach probieren, überstudieren, so nach dem Motto. Und das war nicht so schön, weil ich dann plötzlich kurz vor Dienststurz gemerkt habe, okay, ich muss noch alle Briefe schreiben. In der HNO liegen die ja nicht so lange. Ne? Die liegen dann halt so ein paar Tage. Und dann, wenn dann die halbe Station geht, dann hast du erstmal die frühen Abendstunden mitgebucht.
Ne? Hattet ihr ein Schreibprogramm oder einen Schreibdienst?
Wir haben ein Schreibprogramm, aber da muss man Lizenzen besorgen. Mhm. So weit war ich noch. Okay. Also die muss ich noch so.
Händisch.
Und ich hatte ganz, ganz wichtige Sache, Textbausteine.
Ja, ja, ja.
Textbausteine, die macht man sich ja über die Zeit fertig, und um da so ein bisschen schneller durchzukommen. Und wir hatten ja noch so Patienten, die zur OP für den nächsten Tag einbestellt worden sind. Da hat sich der Stationsarzt mit gekümmert und aufgeklärt. Und ja, das kann ich auch noch vom praktischen Jahr, klär mal einen Patienten auf über eine OP, die du selber noch nie durchgeführt hast.
Ja, besonders dankbar.
Und der Patient natürlich ja sehr spezielle Fragen stellt. Ne? Aber das ist das Wichtige, oder das kann ich, das machst du schon automatisch, um ehrlich zu sein, am Anfang, weil du ja keine Ahnung hast. Du fragst. Ne? Du fragst wegen jedem Scheiß, und das sollst du auch. Ne? Und es gibt immer Verantwortliche dafür, die du fragen sollst, ne? Die auch dafür extra eine Verantwortungsposition haben. Und das sollte man bis zum Unendlichen auskosten, weil dadurch lernt man. Ne?
Ja.
Und man kann natürlich vieles probieren und tun und machen, solange es keinen schadet. Aber einen Patienten schlecht aufzuklären, ist nicht die Lösung bei der ganzen Sache. Ne? Klar kann man über YouTube sich Sachen anschauen und was weiß ich, aber frag doch mal den Operateur, der es dann morgen macht, ne? Wie operiert er den Patienten?
Oder frag mal, ob du in deiner Freizeit vielleicht mal zugucken kannst, weil das ist immer noch das Beste, es mal selber gesehen zu haben. Und oftmals ist es halt so, dass manchmal auch noch ein paar Sachen am Nachmittag liegen. Also ich habe das tatsächlich ein, zwei Mal genutzt, dass ich dann noch nach Feierabend nochmal ins Choro-Labor oder so gegangen bin.
Das ist auf jeden Fall gut. Nur der Moment, an dem, ich finde jetzt so im ersten Monat, du bist so viel zu sehr
beschäftigt. Ja, das machst du nicht im ersten Monat. Nee, da gebe ich dir recht, das machst du nicht im ersten Monat.
Da bist du total noch drauf fixiert.
Da bist du froh, wenn du nach 10 Stunden nach Hause kommst.
Dein Soll im Haus so, zu erfüllen. Ja, und ich weiß auch auf jeden Fall, bin nie zum Essen gekommen. Ne, das ist auch so eine Sache, ne? Wie organisiere ich nicht nur meine Arbeit, sondern wie organisiere ich es, wann gehe ich aufs Klo? Wann esse ich, wann trinke ich?
Die Grundbedürfnisse.
Ja, also da muss man auf jeden Fall sich die paar Minuten nehmen.
Ja.
Und wie gesagt, wenn man Kopf unter Wasser ist, dann fragt man einfach jemanden.
Ja. Es war tatsächlich bei mir im ersten Monat ähnlich. Man hat dann die Station, wie gesagt, bei uns war es dann halt immer so, dass man, das fand ich auch gut, immer wochenweise auf Stationen eingesetzt worden ist, und als Anfänger wurde man halt tatsächlich die ersten 4-5 Monate auf derselben Station behalten, damit man da so eine Übersicht bekommt. Und
nur kurze Rückfrage, auf den Stationen habt ihr alle möglichen Fälle, also nicht nur kardiologische Fälle,
auch die waren fachgeführt. Also ich war auf einer kardiologischen Normalstation zuerst, und in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, gab es insgesamt 4 internistische Kliniken, die jeder einen eigenen Chef hatten, aber der Assistentenpool wurde geteilt. Das heißt, wir waren 40 Verstehe. Assistenten fast, also ein richtig großer Assistentenpool für 250 Patienten insgesamt, die wir betreut haben.
Also das heißt, du hast dann als Assistent alle internistischen
Ja, du bist Abteilungen. Durch die Rheuma, durch die Cardio, durch die Diabetologie, Gastroentero und durch die Nephrologie rotiert.
Und du warst aber prinzipiell zuerst einem Chefarzt der Inneren für Bereich Cardio oder Rheuma oder sonst was eingeteilt.
Es gab einen Zuständigen für mich, genau, das war in dem Fall der kardiologische Chef, aber der gastroenterologische Chef hatte mit dem kardiologischen Chef sich die Weiterbildung für Allgemeinmedizin geteilt. Das heißt, also beide waren für mich so gesehen verantwortlich, aber untergeordnet war ich dem Kardiologischen. Also ich war in der kardiologischen Familie eingearbeitet. Und da war es halt, wie gesagt, so, du warst halt wochenweise drin, damit halt eben nicht die Patienten jeden Tag einen neuen Assistenzarzt sehen, sondern dass halt zumindest wochenweise immer eine Kontinuität ist und die Briefe halt auch nicht immer fünf verschiedene Autoren haben, sondern bestenfalls halt einen. Und da war es halt auch so nach einem Monat, dass man dann die Stationsabläufe so eigentlich gut verinnerlicht hatte, sodass man auch sagen konnte, man... Das fand ich auch bei den Kollegen immer nett. Die haben immer darauf geachtet, dass auch jeder Anfänger seine Mittagspause gemacht hat. Das war ganz wichtig, weil die sagten, du wirst es sehen, wenn du die 5 Minuten oder 10 Minuten hier nicht nimmst, um mal kurz was zu essen durchzuschnaufen, du wirst nachmittags länger bleiben, weil du wirst unkonzentrierter, die Briefe werden schlechter, das wirst du auch merken. Und dass es halt mehr Sinn macht, die 15, 20 Minuten sich Mittagspause zu nehmen, auch wenn man denkt gerade, es ist alles am Brennen, aber du machst kurz einen Reset, kommst wieder ein bisschen fokussierter zurück und du kommst hinten raus, schneller raus, als hättest du es nicht gemacht. Und das kann ich so unterschreiben tatsächlich. Ja, und der erste Monat war dann bei mir dann dankbar, weil, wie gesagt, nur auf der gleichen Station, immer wieder die gleichen Abläufe und wir hatten eigentlich bis auf einen Tag, glaube ich, eigentlich oder 2 Tage eigentlich immer eine Oberarztvisite, die da mitgelaufen ist. Also das war schon dankbar.
Ja, der hört sich interessant an und der hat, du hast auch was von den Funktionsbereichen erzählt. Ist das so, bist du dann da mit rotiert oder warst du da auch mit unterwegs? Oder?
Da ich Allgemeinmediziner war, bin ich nicht in die Funktion rotiert. Wenn ich jetzt Kardiologe gewesen wäre, dann wäre ich dann irgendwann mit rein. Genau, da waren dann immer verschiedene Rotationen. Also ich bin knapp vorbei, dass ich noch hätte ein Echo-Rotation machen können. Das war in dem Haus, wo ich war, 6 Monate, dass du dann da nur Echos machst, nichts anderes. Dann gab es halt noch die Choro-Rotation, dass du ins Herzkatheterlabor kommst und wenn du ganz weit fortgeschritten bist und wirklich da also bleiben wolltest, dann in die Elektrophysiologie auch noch.
Ein Echo war die Herzuntersuchung und genau. Die
Herzkatheter.
Ja,
und wenn du dann halt als Gastroenterologe angestellt worden wärst, wärst du halt in die Spiegelung-Rotation gekommen, heißt für Koloskopie, Gastroskopie, also Magen- und Darmspiegelung. Und das ist dann aber vielen erst vorbehalten gewesen, wenn du halt länger als 3 Jahre da warst. Vorher machst du dann halt den sogenannten Common Trunk, der offiziell so nicht mehr ganz so in Form existiert, aber das hat man sich noch ein bisschen noch angepackt, dass die ersten 3 Jahre erstmal so Grundlagen sammeln waren und es dann spezialisierst du dich so ein bisschen. Und da war auch bei uns vorher so, du musstest halt erst mindestens 2,5 Jahre da sein, bevor du auf Intensiv rotiert bist. Und erst dann hat das so, also ich war zum Beispiel nicht auf Intensiv, weil ich für den Facharzt auch nicht brauche, habe ich 2 geteilte Meinungen drüber. Einerseits hätte ich es gern gemacht, der Erfahrungswillen, andererseits, wenn man so hört, wie andere auf Intensiv reingenommen werden, ja, bin ich dann noch ganz froh.
Ja, naja, aber auf jeden Fall sehr, sehr breiten Blick, den du auch für deine alltägliche Praxis brauchst, das ist ja schon mal wichtig. Ne?
Das auf jeden Fall.
Ja, bei mir war es natürlich jetzt im ersten Jahr, also von dem Monat auf das Jahr zu kommen, war es tatsächlich so, Man bekommt eine ungerechtfertigte Sicherheit irgendwann, ne? Und aber jedenfalls zumindest, was die Abläufe angeht, die hat man dann schon einigermaßen überschaut und man bekommt so ein bisschen Überblick über die Erkrankungsbilder in seinem Fachbereich und letztendlich war es tatsächlich so, ich muss immer als Beispiel meine erste Operation nehmen. Die war eigentlich ganz witzig. Ich hatte einen Kollegen auch, der mit Formulatur gemacht hatte bei mir im Haus und dann durfte ich meine erste Mandelentfernung durchführen. Und ich war total aufgeregt. Ne? Und dann war natürlich meine erste Operation und und dann hatte ich tatsächlich den Gaumensperre eingelegt. Und wollte dann in den Rachen reinschauen, habt erstmal die Mandel nicht gefunden.
Weil die so ganz Déjà-vu klein. Aus der mündlichen Prüfung.
Und die waren so klein und da habe ich so geguckt und ich muss auch dann erstmal den Sperrer einstellen. Mhm. Das ist auch das als erstes, ne? Und ich habe schon gesehen, wie die OP-Schwester schon die Augen verdreht hat und einfach nur noch genervt war von mir und ich so und habe da rumgespielt mit diesem Stück Metall und Mund auf, Mund zu, Kopf nach links, Kopf nach rechts. Ja, es war jetzt nicht so, dass ich alleine war. Auf der Fensterbank saß dann der Oberarzt und hat dann auf seinem Handy Schach gespielt oder sowas. Ich weiß auf jeden Fall, oder er hat irgendwie also Social Media sich angeschaut. Jedenfalls hat er da sich genüsslich erstmal hingesetzt und mich schwitzen lassen. Das macht einen wiederum obedient, muss ich sagen. Das macht auch einen ehrfürchtig vor der Arbeit. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man solche Momente hat. Und ja, letztendlich hat sich das dann eingestellt. Und dann erinnere ich mich richtig, wie ich geschwitzt habe, so geschwitzt habe. Unter der Haube hindurch gingen die Schweißtropfen über die Nase schon auf den Patienten. So gefühlt, es war, ich hatte, wir haben ja so mal ja ein Kasakan, also ein OP-Bekleidung. Und diese OP-Bekleidung war hellgrün und am Ende der OP war sie dunkelgrün. Ja, aber weil ich so sehr geschwitzt habe. Das war aber dann, natürlich hat dann der Kollege Oberarzt dann mir so ein bisschen gezeigt, wie diese OP, man hat sie ja theoretisch, aber den Menschen wirklich explizit vor sich liegen zu haben mit seiner individuellen Anatomie, das ist schon was ganz anderes.
Fühle ich total. Also bei mir war es, ich durfte, das war dann nicht im ersten Jahr per se, sondern im ersten Jahr, als ich in der Orthopädie dann noch gewesen bin, auch einmal eine Kreuzbandruptur und mehrere Menisken auch operieren. Unter Anleitung natürlich. Also ich habe vorher natürlich zigmal assistiert und dann irgendwann, nachdem die gesehen haben, dass ich eine Assistenz auch ganz gut war, und die wussten ja auch alle, ich werde eigentlich Hausarzt, aber die haben gesehen, ich bin mit den Händen nicht ganz ungeniert, haben sie dann, nachdem ich dann zigmal das gemacht habe, assistiert habe, die Sehnen bearbeitet habe und alles drum dran, also viele Schritte auch mit zubereitet habe und viele Teilschritte auch mal alleine gemacht habe, dann auch mal als Schmankerl mich eine komplette OP mal auch durchführen lassen. Und bei der erste, die ich komplett alleine gemacht habe, war halt auch eine Meniskektomie, also gerissener Meniskus, den man dann halt arthroskopisch operiert, ist das Kleinste, was du chirurgisch so machen kannst, außer jetzt in der Orthopädie, außer eine Naht setzen, und auch relativ simpel. Aber es war halt, ich fühle mit dir allein nur, du hast vor zigmal gesehen, wie der Zugang mit dem Skalpell auf beiden Seiten der Patellasehne gemacht wird, damit du mit dem Arthroskop reinkommst, aber selber derjenige zu sein, der entscheidet, ich schneide jetzt da rein, um den Zugang zu setzen, was sonst so simpel aussieht, da war ich auch erstmal ein bisschen baff, so nach dem Motto, du tastest so ein bisschen, und auch die OP-Schwestern kamen alle super zurecht, man hat schon richtig gemerkt, ach Olli, mach hinne jetzt. Dann auch einmal mit dem Shaver dann im Kniegelenk zu sein und dann halt auch den Meniskus dann halt, wie viel nimmst du jetzt wirklich weg und was lässt du den Patienten drin? Und das waren halt so Sachen, das ist halt das eine, es zigmal zu sehen, aber dann wirklich das erstmal selber zu machen, noch was ganz anderes, gar keine Frage.
Es zieht sich bei mir wie eine Linie, immer wenn es dann halt zu meinem ersten Erlebnis ging, ich habe geschwitzt wie ein Teufel. Ja, aber das ist, wie gesagt, also ich glaube, diese Ehrfurcht, die muss man sich dann wichtig, beibehalten, und dann auch den Respekt natürlich vor dem, was man macht. Es ist ja ein Dienst am Menschen und auch eine Verantwortung, der man auf jeden Fall gerecht werden muss. Und es ist zum Glück zumindest so hierarchisch im Krankenhaus organisiert und strukturiert, dass es immer jemanden gibt, den man fragen kann oder hinzuziehen kann, der einem hilft. Ne? Ja.
Da kommen wir direkt vielleicht auch zu einem weiteren Thema, wo es ja auch so ein bisschen drum ging. Hat das Studium einen auf die Arbeit vorbereitet? War das etwas, wo man sagen kann, ich habe da einen Mehrwert von gehabt? Und auch wirklich die unterschiedlichen Typen, die im Studium glänzt haben und die in der Arbeit glänzen. Waren das die gleichen Charaktere oder was kann man da so rückblickend sagen? Das finde ich immer noch eine sehr spannende Frage, weil das entscheidet sich tatsächlich erst für viele Ärzte mit der Assistenzarztzeit, ob dieser Beruf wirklich was für einen ist.
Ja, tatsächlich. Es gibt verschiedene Sachen, die wichtig sind im Studium. Ich glaube, es ist immer interessant oder gut zu wissen, oder was man mitnehmen sollte, sind diese ganzen Praktikas oder Formulaturen, die man im Studium mitmacht, weil du da tatsächlich Berührungspunkte bekommst und auch so eine Idee davon bekommst, wovon das Fach lebt. Ich hatte tatsächlich auch mehrere Wunschfächer gehabt so mit der Zeit. Also tatsächlich wollte ich, bevor ich mein Studium anfange, wollte ich was mit Orthopädie machen, Sportmedizin, weil ich halt hobbymäßig auch gern Sport gemacht habe. Und das ist dann natürlich, lag dann für mich nahe, sowas zu machen. Und aber tatsächlich im Studium hatte ich dann andere Berührungen, sodass ich mich dann letztendlich für HNO entschieden habe. Gab natürlich auch andere Beweggründe, aber das unter anderem. Und vorbereiten ist insofern Vorbereiten kann man nur, wenn man es selber macht. Ne? Mm. Also alles, was du selber machst, finde ich, würde ich sagen, alles, was du selber machst, kannst du dann auch einigermaßen einschätzen. Für mich war es eine große Umstellung, was den Lebensstil angeht. Das war, ist ja sehr strukturiert, das Arbeitsleben. Mm. Das ist ja nochmal was ganz anderes als das Studium. Fachlich gesehen würde ich sagen, man kommt rein. Ne? Irgendwie kommt man schon rein. Und es gibt ja auch natürlich, wie du es angedeutet hast, bestimmte Typiker, ne? Die Theoretiker. Mhm. Ne? Es gibt die, die dann natürlich die Theorie gut können, aber wie wende ich es am Menschen an? Ne? Wie gehe ich damit um? Dann gibt es halt Leute, die praktisch veranlagt sind, aber Schwierigkeiten haben, den Buchdeckel aufzuheben. Mhm. Also das sind dann so verschiedene Typen. Ich glaube, beides ist wichtig als Arzt, ne? Dass du dich theoretisch und praktisch gut einfuchsen kannst, aber da ist es ganz wichtig oder glaube ich auch essentiell, eigene Grenzen anzuerkennen und immer ja mit einer gewissen Bescheidenheit an die Arbeit ranzugehen, weil jedes überhastete Vorangehen geht manchmal mit Fehlern einher und einem mächtigen Anschiss.
Ja. Und vor allem auch eventuell langfristigen Folgen für den Patienten, das darf man nicht vergessen, weil man arbeitet immer mit der Gesundheit anderer und das ist halt, finde ich, genau der Punkt, der essentiell im täglichen Arbeiten im Vergleich zum Studium ist, wo das Einzige, was dir im Studium passieren konnte, ist, dass du halt einen Punkt weniger in der Klausur bekommst und vielleicht durchfällst. Hier geht es darum, im schlimmsten Fall sterben Menschen, wenn du halt nicht genau aufgepasst hast. Ist jetzt sehr drastisch, aber das ist halt einer der Unterschiede halt von Studium zur Arbeit. Und ich finde halt auch, also bei mir muss ich sagen, das Studium hat mich bedingt auf das vorbereitet, was nachher kam. Klar, natürlich. Also die ganze Theorie, die brauchst du natürlich, um halt auch schneller reinzukommen. Gar keine Frage, das geht halt nicht.
Wie soll es das auch, ne? Ja. Also man muss den Klinik von innen sehen.
Aber man muss halt ganz klar, muss ich sagen, dass das, was das alltägliche Arbeiten wirklich ausmacht, für mich persönlich nicht im Ansatz im Studium wirklich vermittelt wurde. Weil da kommen wir auch zu einem Punkt vielleicht noch, wirklich auch negative Erfahrungen oder besondere Ereignisse, die wir gesprochen hatten, zum Beispiel erste Reanimation. Wie sage ich einer Familie, dass man gerade für 2 Stunden eine Reanimation an dem Familienmitglied durchgeführt hat und die halt nicht geklappt hat. Obwohl man vorher vielleicht zugesagt hatte, dass an dem Wochenende drauf der Patient zu einer OP verlegt werden kann und er sich gerade eigentlich stabilisiert. Du dann quasi dein eigenes Wort brichst. So eine Situation hatte ich einmal. Und da gibt's viele Sachen, die kannst du nicht vorbereiten. Genauso wie wenn du auf Station bist und einen Dienst hast und von einem Kollegen auf der Station verstirbt jemand. Am Wochenende musst du trotzdem natürlich die Angehörigen anrufen. Und dann musst du über einen Patienten, den du nie gesehen hast, einem Familienangehörigen erklären, warum er gestorben ist, wie es dazu kam und die auch emotional natürlich abholen. Das heißt, dieser Aspekt der Empathie, der wird zwar im Studium das ein oder andere Mal mit so Patientengesprächen, mit Schauspielern so versucht zu beüben. Aber es ist immer noch was anderes, selber mal bei einer Reanimation dabei zu sein, das mitzubekommen, was auch für Gerüche da anhergehen. Die Patienten kurten ein während der Reanimation, pingeln sich ein, weil auch einfach die Grundreflexe nach einer Zeit auch nachlassen. Das ist ganz, also das kannst du nicht trainieren, bis du in der Situation warst. Und da muss ich halt ganz klar sagen, sind für mich Studium und Arbeit 2 komplett unterschiedliche Sachen. Das eine ist zwar bedingt, muss man haben, um im Arbeitsleben zurechtzukommen, keine Frage. Aber ich finde es schwierig, auch ich wüsste auch nicht, wie man das vorbereiten kann. Ich wüsste nicht, außer man sagt man vornherein, man hat von Semester 1 immer einen Tag in der Woche, wo man wirklich mit in die Klinik, mit inbegriffen ist, aber ansonsten wüsste ich nicht, wie man das wirklich richtig integrieren kann.
Ja, deinen Punkt, den sehe ich genauso. Es wird aber auch, man darf jetzt natürlich nicht das Studium als Theorie, Spielspaß, Praktikum abstempeln. Es ist natürlich auch so, dass es Bemühungen gibt. Ne? Mhm. Es gibt Blockpraktika, es gibt auch Kurse, wo schwierige Patienten oder der Tod eines Patienten, das thematisiert wird. In Dresden hatten wir
die
Kurse dafür, dass tatsächlich auch sogar Psychologen dabei waren. Es waren Schauspieler dabei, die Patienten oder betroffene Patienten gespielt haben. Aber es ist wiederum auch einfach eine Situation, die gestellt sein muss. Die Klinik bringt jetzt keine Patienten um, damit man jetzt jemanden dafür aufklärt. Das geht, glaube ich, nicht so gut aus ethischen Gründen. Das ist ein Punkt, den du ansprichst. Aber ich finde auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, interdisziplinäres Arbeiten oder das Durchsetzen in einer Klinik. Das ist auch ein wichtiger Punkt, und da will ich mal ein Beispiel erläutern, oder eine Situation. Das war ein Patient, der einen Rachenkrebs hatte. Und dieser Rachenkrebs, der hatte eine Arterie im Hirn betroffen. Der ist so kontinuierlich nach oben gewachsen und hatte dann dort eine Arterie angedaut, und der Patient wurde dann mit dem Helikopter in meine Klinik geführt. So. Und ich bekam am Telefon zu seiner Zeit einfach gesagt, ja, das sei alles abgesprochen, Patient kommt jetzt und so weiter und so fort. Ja, dann dachte ich mir, okay, das ist doch dann alles jetzt geregelt, und Patient kam und keiner wusste Bescheid. Und da steht man dann mit einem Helikopter, ein Patienten, der beatmet wird und der alles Mögliche an Organisation natürlich benötigt. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, der Patient musste ja aufgrund dieser Arterie, die da geplatzt ist, die dann auch durchgehend blutet, versorgt werden mit einem Stent. Nur das ist an dieser Stelle oder dieser Stelle, die versorgt werden musste, sehr schwierig gewesen. Ne? Ich musste den Patienten dann maximal ausstopfen, damit er dann nicht weiter blutet, und da versorgen, und du kriegst eine Arterie aber nicht gut gestillt. Und ich möchte da keinen Namen nennen, aber der Arzt, der das das muss ein interventioneller Radiologe machen, und der Arzt, der das dann, der hat das maximal aufgeschoben. Und dann hieß es so nach dem Motto, wurde es bagatellisiert aus meiner Sicht. Ne? Und das mag aus seiner Sicht vielleicht anders sein, aber man könne das ausstopfen, man solle doch nochmal gucken, ob der wirklich relevant Blut verliert. Und dann, wenn er relevant Blut verliert, um so und so viele Punkte, dann könne man eine Angiografie machen, um dann zu gucken, ob man das dann zumacht, das Gefäß, oder da stentet. Und und die Familie war dann natürlich aus der anderen Stadt hergefahren. Dann kam dann da, stand in meiner Klinik. Also ich hatte natürlich diese ganze organisatorischen und praktischen und menschlichen Wust da vor mir. Und ich erinnere mich, was nur geholfen hatte, war einfach nicht laut zu werden, aber zumindest mich zu behaupten, und auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so und so muss das jetzt laufen. Ne? Natürlich immer mit fachlicher Unterstützung eines befähigten Oberarztes, ne? So ist es nicht, aber man sollte jetzt nicht als Anfänger meinen, Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und dann andere zu zwingen, das zu machen, was man will. Aber zumindest, wenn man einen Plan hat und einen Plan auch vorgegeben bekommt, oder zumindest einen abspricht mit einem Oberarzt, dass man den dann auch entsprechend verteidigt, wenn man keine sinnvollen Gegenargumente bekommt. Ne? Ja. Und ich erinnere mich, da kam es pulsierend aus der Nase raus und aus dem Mund und aus allen Ecken, und letztendlich konnte der Patient dann gerettet werden dadurch. Aber da musste ich kämpfen. Da musste ich für die Behandlung des Patienten kämpfen. Das ging nur durch ein entsprechendes Gespräch. Und wichtig ist, was ich auch in meiner ganzen Laufbahn erlebt habe, oder super wichtig, also das ist eigentlich, da geht nichts drüber, logisch argumentieren, logisch und saubere Diskussionen führen mit ein Konzept, mit einer, mit einem sauberen Konzept, mit fachlich richtigen Angaben, mit Wissen über den Patienten, und damit zu argumentieren, weil jede Fachabteilung, jeder Arzt, der in der Klinik arbeitet, hat natürlich so seinen sein Päckchen zu tragen, hat auch so seine Verantwortungsrolle, muss auch gucken, wo er bleibt und was er jetzt als erstes macht. Ne? Und da ist es wichtig, da die Einschätzung zu haben und dann auch entsprechend dann die Kommunikation so zu gestalten. Das würde ich sagen, das habe ich niemals im Studium gelernt und das kann man auch im Studium meines Erachtens nicht abbilden.
Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Also das Interdisziplinäre, also wir hatten das Glück bei uns, dass wir eigentlich mit den Chirurgen, die mit uns die Ambulanz geteilt haben, eigentlich ganz gut zurechtkamen, aber es gab dann immer doch wieder Patientenfälle, die so dem einen oder anderen zugeordnet werden können. Und da muss man manchmal dann, wie du schon sagtest, halt wirklich ganz klar erklären, warum das jetzt die andere Disziplin ist und nicht die eigene, um halt auch einfach den Patienten gut zu versorgen. Selbst wenn man das manche Sachen vielleicht selber machen könnte, man aber gesehen hat, dass zum Beispiel bei einem Ilios-Bild, das halt sinnvoller ist, dass der chirurgisch liegt.
Darmverschluss.
Genau. Und das muss gegebenenfalls, also wenn es wirklich ein kompletter Ilios wird, also ein kompletter Darmverschluss, dann muss das auch operiert werden. Und da macht es keinen Sinn, dass der erstmal internistisch liegt, bis es sich verschließt, sondern dass man da halt das frühzeitig plant, nur als Beispiel gegriffen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist sind Sachen, die halt auch über das Fachliche hinausgehen. Also da kommt man noch so ein bisschen, jetzt kann man weiter ausholen, auch auf die Charakterfrage an, die man als Arzt haben muss, um auch vernünftig zu arbeiten, weil man wird gegen auf verschlossene Türen rennen und die muss man auch erstmal öffnen, weil das muss man auch lernen, hinter dem, was man selber denkt, zu stehen, nicht arrogant zu werden dabei, aber wie du schon sagst, fachlich, inhaltlich und logisch strukturiert das dem anderen Kollegen da bieten, um die Dringlichkeit zu erklären, warum das jetzt gemacht werden muss. Und das ist etwas, das kannst du aus Büchern nicht lernen, sondern das kann man mitbekommen aus dem Alltag heraus, aber das ist etwas, wo man das erstmal auch so ein bisschen merkt als Assistent, es ist nicht nur alles immer ein freundliches, kollegiales Miteinander, sondern man muss auch mal mit anderen Kollegen. Ja,
die Menschen arbeiten hart, ne? Die Menschen sind emotionalisiert, ne? Und da muss man gucken, dass man nicht auf dieser Ebene spricht, ne? Dass man sauber kommuniziert, dass man da keine falschen Emotionen, also wie du sagst, empathisch und auch gleichzeitig bestimmt für seinen Bereich zumindest auftritt.
Ja, genauso wie vielleicht noch zum letzten Punkt, den wir noch anreißen wollten, Freizeitgestaltung. Weil das ist ein absolut einschneidendes Thema. Wenn man anfängt, als Assistenzarzt zu arbeiten, vielleicht zum Studium, wo man halt wirklich 98% seiner Freizeit selber strukturieren konnte. Man hatte elendig lange Semesterferien. Im Winter waren es 2 Monate, im Sommer 3 Monate Semesterferien. Also man hat fast die Hälfte des Jahres eigentlich frei gehabt. Gut, man sollte auch Formulaturen dazwischen machen, aber summa summarum war es halt schon echt viel Zeit. Und als Assistenzarzt kann man fast sagen, ist es genau umgekehrt. Also man hat halt dadurch, dass man auch Dienste ja schrubben muss, die einem auch, das war zu unserer Zeit, als wir als Assistenzärzte gearbeitet haben, auch nicht selbstverständlich. Das war noch nicht normalisiert, dass man eine gewisse Zeit zugerechnet bekommt, ab wann man den Dienst bekommt, sondern es war auch nicht selten so, dass du erst einen Tag vor Monatsbeginn erst deinen Dienstplan bekommen hattest und erst dann wusstest, wann arbeitest du, wo kommenden Monat überhaupt und wenn du mal ein freies Wochenende haben wolltest, durftest du zweimal im Jahr ein Wochenende x'en, wo du sagst, da sollst du keinen Plan, keinen Dienst bekommen, was aber auch vielleicht nicht mal garantiert ist, wenn doch noch jemand krank wird.
Ja, da kann ich nur generell für die Schichtdienst, es gibt ja auch andere Schicht, Arbeit, Berufe, die mit Schichtdienst arbeiten und da ist es halt so, es muss immer jemand da sein.
Ja. Ne?
Und es wird immer wieder mal vorkommen oder es kann immer wieder mal vorkommen, dass auch jemand mal an einem Wochenende Dienst hat und dann leider erkrankt, ne? Und dann jemand einspringen muss. Und das ist natürlich, das schmerzt.
Ich kenne keinen, der so hart gefickt worden ist wie du in deiner Assistenzarztzeit. Kannst du ja mal berichten.
Nein, alles gut. Also es gab schon, sagen wir mal, arbeitsrechtlich auch bedenkliche Momente. aber jedenfalls hatte ich auch, was Olli meinte, ich hatte einmal die Situation gehabt, da muss ich 12 Dienste in einem Monat machen und dann...
Erkläre erstmal, was bei dir Dienst bedeutet. Das war kein 12-Stunden-Dienst, sondern 24er.
24-Stunden-Dienst, ja, das war... aber das war ein Rufdienst, Olli, das war jetzt kein Anwesenheitsdienst, das muss man auch wiederum
Na
sagen.
Na gut, okay,
ne?
Aber trotzdem.
Dann 12 Tage im Monat das Handy aufzuhaben, um jederzeit zu wissen, okay, dass du nachts reingerufen werden kannst, weil irgendwer auf Intensivstation blutet oder wie auch immer. Das ist ätzend. Das war, aber worauf ich hinaus wollte eben, oder auf was für ein Thema ich hinaus wollte, ist, dass Schichtdienst generell ist es belastender, ja, als wenn du natürlich deinen 9-to-5-Job hast, ne? Und da ist gerade Work-Life-Balance wichtig, ne? Dass du dann zur richtigen Zeit schläfst, deine Rituale hast, ne? Dass du auch dann deinen privaten Veranstaltungen, also sei es jetzt dein Käffchen mit deinem Kumpel oder sonst wie, wahrnimmst, weil ich habe oder was wir beide wahrgenommen haben, ist tatsächlich das Rückfahren der sozialen Kontakte,
ja,
ist eine ganz normale Sache. Und das ist aber auch gleichzeitig ein Fehler. Da muss man aktiv dagegen anarbeiten, um seine Freunde, Familie zu besuchen, weil oder seine Kontakte generell zu pflegen, weil das führt tatsächlich dazu, dass man dann sonst auf Dauer vereinsamt.
Ja, das ist so. Definitiv. Also das ist halt das Problem, klar, man hat dann mehr und mehr mit den Leuten aus der eigenen Klinik zu tun. Das ist halt in der Natur der Sache, weil das halt dann die Leute sind, die du am meisten noch siehst. Und man macht dann auch häufig mit den Assistenten was. Aber auch die bestehenden Kontakte, das ist, also ich kann mich erinnern, ich war für insgesamt 4 oder 5 Monate im Zwischen- bzw. Spät- und Nachtdienst eingetragen. Und ich habe zum Teil meine Eltern in der Zeit nicht gesehen. Selbst meine Verlobte habe ich in der Zeit zum Teil mal für 2 Wochen nicht gesehen, weil ich dann, genau, wenn ich nach Hause kam, ist sie zur Arbeit. Und wenn sie wieder kam, war ich noch schlafen und bin dann abends aufgestanden, um dann, wenn sie schlafen gegangen ist, zur Arbeit zu fahren. Und das sind halt so Sachen, ja, es ist in der Praxis anders. Da hast du halt, wenn du frei hast, hast du frei. Aber es ist halt, die Zeiten schwimmen. Du hast halt nicht um 16 Uhr das in den Stift fallen lassen kannst, sondern dann kommen noch ein paar Rückrufe und das, das und das und das. Das ist im Schichtdienst oft mal was leichter, dass wenn halt deine Schicht rum ist, ist die Ablöse da. Ist es zwar auch nicht immer so, dass du dann den Stift fallen lässt, sondern dann machst du deine Patienten noch fertig, hast da noch was. Also auch da hältst du dich noch ein bisschen drin, aber du hast halt nicht so zum Beispiel wie jetzt in der Praxis noch die Papierkrake, die dann hinten noch an dich rankommt und dann hast du ein paar Versorgungsamtanträge und so einen Spaß noch, den du machen musst. Aber um nochmal auf Studium und Arbeit nochmal drauf zurückzukommen, es ist halt, glaube ich, auch deswegen auch so hart, weil du halt aus einer maximalen freien Zeit in eine maximal unfreie Zeit direkt in einem übergehst.
Das ist der Sprung ins kalte Wasser
einfach. Ja, das ist, und was halt nochmal mehr ein mental rannimmt, ist, dass du halt nicht wie im Studium diese Insel der Semesterferien hast, wo du halt sagst, okay, da hast du jetzt 2 Monate frei oder 3. Nee, das sind nur noch 6 Wochen aufs gesamte Jahr. Und
die Tage sind ja auch heilig.
Ja.
Das ist, du vergötterst diese Tage, du arbeitest darauf hin, du zeichnest dir den Kalender ein mit einem roten Stift und guckst ja nur noch mit blinkenden Augen drauf.
Ich habe tatsächlich genau deswegen nie länger als eine Woche Urlaub genommen, weil ich 6-mal so eine Insel im Jahr haben wollte, worauf ich hinarbeiten konnte, habe die mir so gleichmäßig verteilt. Weil das ist halt zum Beispiel ein Unterschied Klinik versus Praxis. In der Praxis, ich habe letztes Jahr, also dieses Jahr, nur 5 Tage Urlaub gehabt. Gut, waren ein paar Fortbildungen dabei. Ich brauchte aber auch keinen emotional, weil ich kann halt in der Praxis selber mein Stresslevel bestimmen. Ich kann halt sagen, ich möchte jetzt so und so lange arbeiten. Ich habe selber noch 9 Monate lang jedes zweite Wochenende geimpft am Wochenende. Weil aber auch ich das so bestimmen konnte. Und dadurch ist halt das Mindset ganz anders. Deswegen brauchte ich auch, ich habe das noch nicht so als schlauchend wie im Krankenhaus empfunden, wo du nie weißt, wann ist dein nächstes Wochenende betroffen, weil jemand krank ist und jemand den Dienst besetzen muss. Und das ist halt, wo man schon sagen muss, dass, ja, im Studium hat man diese Probleme nicht.
Ja, gut, ja, das ist auf jeden Fall. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich finde diesen Spruch ganz gut. 3 Sachen treffen sich nie. Zeit, Jugend und Geld.
Ja, ja.
Und das bewahrheitet sich dann auch so. Ne? Ich glaube, ich würde uns immer noch als Jungen einstufen, aber und Geld hat man auch zumindest so, dass man damit ganz okay leben kann, aber die Zeit fehlt einem.
Ja, definitiv.
Und da ist es wichtig, dann die so einzustellen, dass man dann auch einfach glücklich sein kann. Und meiner Meinung nach geht auch einfach das Glück auf der Arbeit nur damit einher, wenn du klare Ziele hast. Ne? Also wie du das klare Ziel hattest, ich möchte in die Praxis gehen, ich möchte das machen, was ich will und auch auf die Art und Weise, das hat dein persönliches Glück befeuert, genauso wie meins, dass ich wusste, was ich mache. Ne? Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, irgendwas mal so anzufangen, zu gucken, wie es ist. Das funktioniert nicht.
Ja, das definitiv. Und das ist genau der Punkt, da wollte ich gerade auch nochmal, um so ein Fazit zu ziehen, um die Frage nochmal zu beantworten, Studium versus Arbeiten, dass es häufig so ist, dass einige, die im Studium sehr, sehr gut waren, so ein bisschen von der Arbeit im Praxisalltag enttäuscht sind, weil es halt ganz anders ist als das, was man im Studium gezeigt bekommen hat. Weil da ist halt eben nicht mehr dieses theoretische Wissen so vordergründig, sondern man hat ganz andere Sachen, mit denen man sich auch einmal beschäftigen muss. Aber auch, kann auch trotzdem sein, auch selbst wenn man eher der Praktiker war, merkt man einfach, dass trotzdem das Arbeiten nichts für einen ist. Aber ich glaube, um das so ein bisschen festzuhalten, die Situation ist,
dass das Studium nicht eindeutig zeigt, ob aus einem, also
guter,
wenn ein
schlechter Arzt wird,
guter und schlechter Arzt wird. Ein Arzt hat nicht nur, wie du sagst, eine theoretische Befähigung, sondern auch eine menschliche.
Ja, und das zeigt sich erst ab Arbeitsbeginn. Genau, darauf wollte ich hinaus. Danke. Ich hatte gerade irgendwie so mich aufgehangen. Aber das ist genau der Punkt. Das Studium, also einer meiner ehemaligen Chefs hatte mal gesagt, mit dem Studium war man erst auf der Arztschule und man fängt seine Ausbildung erst im Krankenhaus an. Und das finde ich, ist genau mein Denken auch vorher immer, das Studium ist quasi nur eine weitere Form der Oberstufe in Anführungsstrichen gewesen und so richtig seine Ausbildung zum Mediziner fängt man erst im Krankenhaus als Assistenzarzt an.
Total, und wenn man, ganz ehrlich, da muss man auch ehrlich zu sich sein und das auch wichtig für die Zielsetzung ist, zu schauen, ist auch dieser jeweilige Facharzt für mich der richtige.
Ja.
Ne? Es kann so gut laufen, dass man von Anfang an den Facharzt macht, auf den man Bock hat, ne, wie bei dir und bei mir, aber es kann genauso gut sein, dass es vielleicht nicht mein Ding gewesen wäre, auch nicht chirurgisch arbeiten oder sonstiges.
Ich kenne zwei Kollegen, die auch, muss man auch sagen, die eine Hose hatten, das für sich einzugestehen und nochmal die Facharztrichtung gewechselt haben, kenne ich zwei.
Und das ist keine verlorene Zeit aus meiner Sicht.
Nee, absolut nicht. Nee, gerade da, du kannst nie genug in andere Bereiche reingeguckt haben, gerade als Arzt. Also das ist ja, macht ja gerade auch unsere Profession so ein bisschen aus, überall so ein bisschen, also nicht nur ich als Allgemeinmediziner, sondern auch andere Kollegen, klar, über so ein bisschen mitreden zu können. Das ist ja genau das, was uns von einem Programm unterscheidet, dass wir halt einfach so ein bisschen in andere Fachbereiche mit reinstecken, aber auch das, was wir gerade auch schon sagten, diese Menschlichkeit vor allen Dingen auch noch mitlernen müssen. Und das ist halt, also ich denke, ich bin auch ein gutes Beispiel, auch mit Schulnoten und allem drum dran. Ich hatte nie so ein reibungsloses Leben, was Schulnote angeht, im Studium, auch wie gesagt, die Prüfung da mal nicht geklappt. Aber das Feedback, was ich bekommen habe, seitdem ich als Arzt arbeite, ist eigentlich recht positiv, weil ich halt darin aufgehe, weil ich halt immer lieber an Menschen als an Büchern gearbeitet habe. Und auch hier merke, dass halt das Studium klar ein wichtiger Bestandteil war, damit ich das alles machen kann. Aber so richtig ich erst in der Arbeit gelernt habe, was das überhaupt bedeutet, dieses Studium, diese Arbeit, dieser Beruf. Und jeden Tag aufs Neue mich freue, das machen zu dürfen, weil ich genau merke, rein vom Studium gab es ein paar Momente, wo ich jetzt nicht sagte, ich breche ab, um Gottes Willen, so nicht, weil ich war froh, dass ich hatte, aber wo ich Angst hatte, dass das, ist das das Arztsein, weil das hätte mich nicht abgeholt, das war mir einfach viel zu theoretisch und das war einfach viel zu weit weg und ich merke halt für mich, Gott sei Dank, dass halt das Tägliche wirklich ganz anders ist.
Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir beide angekommen sind und ich hoffe, dass ihr auch, die gerade zuhören, die richtige Entscheidung fällen, aber es ist auch nicht schlimm, nicht die perfekte Entscheidung von Anfang an zu fällen und darum geht es auch nicht. Es ist
Weg ist das Ziel.
Genau, der Weg ist das Ziel und vor allem ist es wichtig, sich auszuprobieren, Praktikas mitzunehmen, das alles für sich ernst zu nehmen und auch realistisch zu gucken, was bin ich für ein Mensch. Und wenn es das am Ende nicht ist, es gibt alles Mögliche. Also es ist die Bandbreite ist groß und ihr könnt alles werden.
Ja, definitiv.
Ja, ja. Und dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuhören und wir werden auf jeden Fall nochmal das nächste Mal mehr über die Assistenzarztzeit und das ganze Theoretische und Praktische nochmal referieren und uns auslassen und auskotzen. Und ich hoffe, ihr schaltet zu Und wünsche euch auf jeden Fall, da wir jetzt Postweihnachten haben, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann bis ganz bald.
Dem kann ich mich nur anschließen. Bis jetzt hat es uns sehr viel Spaß gemacht, euch hoffentlich genauso sehr. Wir werden uns thematisch über das eine oder andere hier noch auslassen und freuen uns, wenn ihr genauso viel Spaß daran habt wie wir. Dann auch in dem Sinne einen guten Rutsch und bis demnächst.